Niemand spricht drüber? Wir schon. Mit internationalen Experten beleuchten wir pragmatisch und qualitätsorientiert die allgegenwärtige Frage, wie Unternehmen auch in diesen Zeiten profitabel wachsen können. Anhand der Customer Journey stellen wir Ihnen Best Practice und Handlungsempfehlungen dar. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung von und mit dem Host für Technik, Pascal Fantou, Ihren Host für Mitarbeiter, Patrick Feenhoff, und Ihren Host für Prozesse, Katharina Stapel. Und lassen Sie uns gemeinsam Ihren heutigen Gast begrüßen. Hallo, zurück in diesem Theater. Ja. Ihr Lieben, Pascal, wir beide sind heute ohne Patrick unterwegs, dafür aber mit unserem wunderbaren Gast, einer meiner Lieblingsnetzwerkpartner, dem Armin Hering von Kundenzentriert. Armin, ich freue mich total, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr. Dankeschön für die Einladung.
Sehr schön. Armin, wir kennen uns aus dem Vertriebskontext, weil du bist, wie soll man das jetzt am besten ausdrücken, schon eine Instanz im Vertriebstraining und Coaching. Ja, also an dir kommt man tatsächlich nicht vorbei. Und das ist auch sehr, sehr gut. Und wie ich Pascal eben schon gesagt habe, mein absoluter Lieblings-Messe-Buddy. Darüber freue ich mich sehr. Du hast deinen Sitz rund um Bielefeld und betreust im Mittelstand Kunden rund um die Customer Journey mit Schwerpunkt Kundenzentrierung und hilfst den Leuten dabei, die kundenzentrierte Brille aufzuhaben. Das freut mich total sehr, weil da matchen wir, finde ich, ziemlich gut. Du hast eine sehr spannende Sicht auf die Dinge und ich freue mich auch, dass du zugesagt hast, heute mit dabei zu sein und ein Kapitel zu übernehmen. Und wie soll das anders sein? Du hast das Thema Kundenbindung, Cross- und Upselling. Wie ich finde, ein absolut unterschätztes Thema. Vielen Dank erstmal für dein Kapitel.
Gerne.
Magst du ein bisschen von deinem Kapitel mal den unseren Zuschauern und Zuhörern, wir haben ja auch einen Podcast, ja, muss ich ja beides sagen, ein bisschen draus erzählen, dass du mal so einen Umriss machst?
Das mache ich sehr gerne. Ich hole ein ganz bisschen weiter aus. Ich fange bei meinen Großeltern an. Nein, ich
sehr gerne. Grundschule wäre auch noch gut.
Wie viel Zeit haben wir? Grundschule, als mein Opa in die Grundschule kam. Nein. Also als gebürtiger Bielefelder bin ich es ja gewohnt, eher etwas introvertiert zu agieren. Die Ostwestfalen gelten ja nicht als so sehr, sehr weltoffen. Ich falle da vielleicht ein bisschen aus der Reihe. Liegt daran, dass ich als Kind einer Beamtenfamilie relativ schnell aus diesem Status ausgetreten bin. Ich bin recht früh in den Bereich Marketing und Werbung gekommen. Ich bin gelernter Werbekaufmann und über 2-3 Zwischenstationen in Werbeagenturen bei Bertelsmann bin ich dann in den Bereich Telesales gewechselt, war dort viele Jahre leitender Angestellter, habe Projekte gesteuert und in dem Zuge hatte ich auch das erste Mal wirklich Berührung mit dem ganzen Thema Cross- und Upselling, weil bei den großen Versendern im B2C-Bereich das Thema schon natürlich immer einen ganz zentralen Stellenwert hatte. Wir wissen ja, dass durch Cross- und Upselling-Aktivitäten die Umsätze wirklich nochmal um signifikante Werte gesteigert werden können und dadurch auch noch natürlich mal so etwas wie Kundenbindung entsteht. Und das Thema hat mich immer begleitet. Ich bin nach meiner Telesales-Tätigkeit dann in die Selbstständigkeit gegangen, habe mich selbstständig gemacht als Experte für Vertrieb. Später habe ich mich nochmal fokussiert auf das Thema Kundenzentrierung. Das Thema Kundenzentrierung ist ja in dem Augenblick sozusagen in den Köpfen und Herzen gerade deutscher Unternehmen oder deutschsprachige Unternehmen entstanden, als man merkte, dass man durch reinen Lösungsvertrieb alleine eben Organisationen nicht mehr vertrieblich nach vorne bringen kann, sondern dass man andere Maßnahmen braucht. Für mich ist aber eines ganz wichtig und das ist auch so ein bisschen meine DNA, deswegen heißt mein Unternehmen auch Kundenzentriert GmbH, dass jede Vertriebsaktivität eigentlich immer 2 Ziele verfolgt. Natürlich immer das ökonomische Ziel, Umsatz oder Ertrag zu generieren und damit auch Wachstum zu generieren für Organisationen. Aber es gibt auch immer den anderen Aspekt, nämlich der Customer Lifetime Value. Also wie kann ich eine Kundenbeziehung möglichst so aufbauen und entwickeln und halten, dass ich möglichst lange mit dem Kunden erfolgreich zusammenarbeite. Böse Menschen würden jetzt sagen, okay, so lange wie möglich die Kuh melken, Das ist, ich finde, aber ein veraltetes, tradiertes Bild und für Veganer schon gar nicht geeignet. Und zum anderen, es entspricht auch nicht meinem Bild von Vertrieb und auch gar nicht meinem Menschenbild. Denn eine gute Kundenbeziehung ist wie eine private Beziehung, eine Form des Zusammenlebens oder des Zusammenarbeitens auf Augenhöhe, wo beide Seiten oder alle beteiligten Seiten wachsen, miteinander wachsen. Und deswegen ist Customer Centricity oder auch das Thema Cross- und Upselling, worüber wir heute sprechen, immer auch so ein ganzheitliches Thema. Ich will jetzt gar nicht so ethisch werden. Das können wir vielleicht im philosophischen Abendgespräch beim Rotwein mal machen. Aber wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, im Sinne von Langfristigkeit, erschließt sich sofort, warum das Thema natürlich auch in die Kundenzentrierung gehört. Das war jetzt ein bisschen lang für den Ostwestfalen, stelle ich gerade fest. Sorry.
Ach, das macht gar nichts, Armin. Dir höre ich immer gerne zu. vielleicht, das kommt jetzt ein bisschen aus dem Kalten, aber wenn du das nicht beantworten kannst, ist auch nicht schlimm. Hast du ungefähr so Prozentzahlen oder Ähnliches im Kopf, wenn es darum geht, was verändert sich bei Kunden, wenn sie in Kundenbeziehungen investieren?
Also es passiert ganz viel. Ich will vielleicht mal mit einer negativen Zahl anfangen. Wir wissen aus Untersuchungen, dass über 50% aller Vertriebsmitarbeitenden ihre Ziele nicht erreichen. Das ist erstmal ein trauriger Befund. Also mehr als die Hälfte aller Menschen, die sich Vertriebsprofis nennen, schaffen ihr Ziel nicht. Ich glaube, wir kennen alle noch die smarten Kriterien für zur Zielerreichung. Rauf und runter gebimst in unendlich vielen Zeitmanagement-Seminaren, aber es hat eine Gültigkeit. Ja, also Ziele sind nicht smart, sie sind nicht erreichbar, weil vielleicht Erwartungen der Führungsebenen zu hoch sind und diese Ziele gar nicht erreicht werden können oder weil wir einfach die falschen Maßnahmen ergreifen oder nicht alle verfügbaren Maßnahmen richtig zusammenspielen. Ja? Also ich komme mal mit der zweiten negativen Zahl, die Churn Rate, also die Anzahl der Unternehmen oder der Kunden, die ein Unternehmen jedes Jahr verliert, liegt ja zwischen 5% und 30%. Davon geht man aus. Ja, also im besten Fall verliert man nur 5% seiner Kunden, wodurch auch immer. Das können Fehler in den Prozessen sein, das können Reklamationen sein, das kann aber auch der normale Lauf der Dinge sein. Also wenn ich irgendwann bei einem Versender alle meine Geräte für meinen Haushalt gekauft habe, dann ist die nächsten 10 Jahre hoffentlich erstmal Ruhe. So. Das heißt, ein Versender wird mich dadurch allein verlieren, dass er sozusagen alles geliefert hat, was er im Portfolio hatte. So, jetzt kommen wir mal zu den positiven Zahlen, die du hören wolltest. Cross- und Upselling liefert enorme Steigerungspotenziale. Man sagt ja, dass man auch in dem Bereich 10-30% Umsatzsteigerung erzielen kann, wenn man eben gezielt oder systematisch Zusatz- oder Upgrade- oder Upselling-Verkäufe durchführt. Das hat damit zu tun, dass wir natürlich zum einen zum Kunden bereits eine extrem gute Bindung haben. Das heißt, ein leichtes ist es, mit einer Katharina nochmal telefonischen Kontakt aufzunehmen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du mein Gespräch annimmst oder mit mir ein Gespräch führst, ist höher als bei einem Kaltgespräch. Und Kunden lassen sich auch gerne etwas empfehlen. Und zwar von Personen, die vertraut sind. Wenn mein Steuerberater mir sagt, Armin, ich empfehle dir dieses oder jenes oder das Finanzamt fordert, ich empfehle dir, es so zu tun, dann werde ich ungeprüft sagen, ist okay, bitte leite alles in die Wege. Oder wenn mein Installateur sagt, da brauchst du eine neue Pumpe für die Heizung, werde ich, wenn ich den Installateur kenne, sagen, machen Sie bitte und schicken Sie mir die Rechnung. Und das ist ja ein Riesenvorteil. Und wenn wir auf diese Weise dann bis zu 30% Umsatzsteigerung erzielen können, dann stellt sich im Umkehrschluss eher die Frage, warum wird dieses Instrument gerade im B2B, im Mittelstand, wenig genutzt oder eben nur situativ genutzt, statt systematisch.
Da hast du ja gleich einen Elefant im Raum angesprochen. Was bedeutet denn systematisch? Also wie sieht so eine Systematik aus? Und warum wird sie nicht umgesetzt?
Also eine Systematik liegt natürlich in dem Prinzip der Regelmäßigkeit. Ja, also das kennen wir aus dem Fitnessstudio, wenn ich nur situativ mal mich entscheide, ins Fitnessstudio zu gehen, mal für eine Stunde, mal für eine halbe Stunde, dann wieder 3 Monate gar nicht, dann wirst du keinen Effekt erzielen. Gehst du aber wöchentlich mit einem festen Programm, dann siehst du nach 2 Monaten schon einen Effekt und denkst dir, wow, es hat sich gelohnt. Also eine Systematik liegt in der Regelmäßigkeit schon und natürlich dann auch in der Einbezugnahme aller Optionen. Also Bezugnahme der Mitarbeitenden, in der Überlegung, was macht Sinn, Kampagnen entwickeln, die Sinn machen. Systematisch heißt auch in dosierbaren Häppchen arbeiten. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich war vor einer Weile bei einem meiner Kunden. Er sagte, sie möchten gerne meine Unterstützung für ein kleines Projekt. Es geht darum, dass hier 3-4 Mitarbeitende im Innendienst jetzt auch ein bisschen proaktiver Kunden angehen sollen und man möge doch jetzt irgendwie die Mitarbeitenden so ein bisschen fit machen im Bereich Cross- und Upselling. Ich sage, ja klar, was genau schwebt Ihnen vor? Ja, wir haben da schon was durchgeführt, wir haben ein Mailing verschickt und das soll jetzt nachgefasst werden. Also es war in einem Oktobermonat, letztes oder vorletztes Jahr. Ich fragte sie, wie hoch war denn die Auflage des Mailings? Ja, 1000 Stück. Und wann ist das versendet worden? Im Mai. Also ich habe gesagt, okay, wir können jetzt über Cross- und Upselling sprechen, aber wir fangen wieder bei Null an, weil das ist Makulatur, das ist Ihnen schon klar. Ja, also Systematik besteht auch natürlich nicht die Dinge richtig tun, sondern die richtigen Dinge tun.
Mhm. Ich muss mal ein bisschen reingrätschen. Katharina wirft wahrscheinlich schon die Augenbrauen in Falten.
Nein.
Ich habe eine Frage. Und zwar, ich habe mich gefragt in einer Vorstellung, das fand ich alles sehr, sehr plausibel, dieser Kundenzentriertheitsaspekt. Die Frage, die ich mir gestellt habe beim Customer Lifetime Value, ist, ob man den kundenzentriert nicht eigentlich andersrum betrachten müsste. Ist der Customer Lifetime Value nicht der Wert, der dem Kunden gebracht wird und nicht der Wert, den der Kunde darstellt?
Das ist natürlich eine spannende Frage, also ein wenig philosophisch, aber auch wenn wir da mal wieder den Praxisbezug herstellen, Pascal, natürlich, die Fragestellung löst ja ganz andere Gedanken aus, wenn du sie so formulierst, was ich total spannend finde, nämlich, was können wir tun, um das Kundenleben weiter zu bereichern, statt was müssen wir tun, um möglichst lange den Kunden sozusagen abschöpfen zu können? Ohne Frage.
Das war das, was du ja gesagt hast. Nur ich hab mich gefragt, alle Beispiele, die du gemacht hast, waren eher aus einer Sales-Perspektive im Sinne von, wie erreiche ich meine Vertriebsziele und weniger aus einer Kundenperspektive, wie erreicht der Kunde seine Ziele? Und das war für mich ein bisschen ein Missklang in der Darstellung.
Ja, richtig. Das kann ich verstehen. Ich habe übrigens diese Diskussion jetzt vor einigen Tagen auf LinkedIn auch geführt, weil natürlich dann die Frage entsteht, hey, wir müssen doch eigentlich nur die richtigen Dinge tun und die Kunden kaufen doch von alleine. Da müssen wir nicht noch irgendwelche Aktionen fahren. Aber es gibt eben gewisse Branchen mit gewissen Gewohnheiten oder Strukturen, bei denen es auch ein Stück weit zur Normalität gehört. Also im dreistufigen Vertrieb. Ja, also Industrie beliefert den Großhandel, den Fachgroßhandel, der Fachgroßhandel beliefert das Handwerk und der Handwerker baut dann bei dir zu Hause die Badezimmerarmatur im Waschbecken ein. So, in diesen Strukturen ist es ein gewohntes, vertrautes Spiel, dass der Handwerker vom Großhandel regelmäßig Angebote bekommt über gewisse Aktionen. Jetzt mag man sicherlich, Pascal, darüber diskutieren, ob das auf die Gesamtdauer der Custom Lifetime Value positiv einzahlt oder ob das nur Effekte sind. Wir kennen das ja aus dem Facheinzelhandel, wie die Industrie teilweise die Baumärkte überschwemmt mit irgendwelchen Aktionen. Mit einmal hast du da Milliarden von Mikrofasertüchern im Pappständern vor dem Kassenbereich und man fragt sich über den Sinn dieser Verkaufsaktion. Das sind natürlich sicherlich auch Maßnahmen, die man kritisch hinterfragen kann. Aber im dreistufigen Vertrieb beispielsweise, da wartet der Handwerker regelmäßig auf die Information seines Großhandels, was es von der Firma Grohe, was es von der Firma Hansa, was es von der Firma Danfoss momentan wieder für Aktionen gibt. Nochmal, langfristig gesehen kann man über den Sinn dieser Aktion nachdenken, aber kurz- bis mittelfristig gesehen ist das ein vertrautes Verhalten, was vom Kunden, in dem Fall dem Handwerk, erwartet wird. Das dreht sich aktuell. Ganz kurz ein Satz noch, das dreht sich aktuell, weil es im Handwerk eben einen starken Generationenwechsel gibt zwischen der etwas senioreren Kundschaft zu den Junioren, die jetzt die Geschäfte übernehmen und natürlich auch eine andere Vorstellung haben von Lieferantenbeziehungen.
Würde sich jetzt aber gar nicht widersprechen, meines Erachtens. Wenn man jetzt sagt, der Kunde ist der Handwerker in dem Fall, dann ist ja das der Bedarf des Handwerkers zu sagen, ich möchte einfach bestimmten Aktionen rabattiert einkaufen, dann ist das ja in meiner Welt kundenzentriert. Das würde sich jetzt nicht unbedingt widersprechen. Ich fand nur, die ganzen Logiken sind natürlich aus einer Vertriebstrainingsperspektive vertriebsorientiert. Aber wenn man sagt, das höchste, der höchste Wert ist der Wert des Kunden, müsste dann nicht die Logik eigentlich sein, wie erreiche ich diesen höchsten Wert? Also nicht, wie mache ich jetzt noch drei Nachfassaktionen, sondern eher, was ist denn eigentlich der Bedarf und was ist das, was dann am meisten matcht?
Okay, jetzt Pascal, dazu würde ich gerne noch kurz erklären. Du kannst natürlich Cross- und Upselling-Aktivitäten in verschiedenen Erweiterungsstufen installieren. Du kannst ganz mechanistisch nach dem McDonald's-Prinzip sagen, jeder Kunde, der ein gewisses Produkt kauft, bekommt immer noch, ob er es nachfragt, ob es passt oder nicht, immer noch ein Zusatzprodukt angeboten. Ihr kennt das, McDonald's macht Milliardenumsätze, allein dadurch, dass, wenn du einen Burger bestellst, immer die Frage gestellt wird, eine Pommes dazu. Ja, ich habe irgendwann mal die Zahl gelesen, sie ist leider nicht mehr auffindbar. Ich habe schon alle KIs gefragt, aber ich habe von einem Milliardenbetrag gehört, der jedes Jahr dadurch generiert wird, nur dass diese Zusatzfrage immer wieder am Schalter gestellt wird. Ganz plump, du kannst ein Softeis bestellen, du wirst gefragt, ob du einen Pommes dazu haben willst. Also das hat natürlich erstmal, was die Kundenbeziehung oder das Kundenverständnis anbetrifft, keinen Sinn und Verstand. Der einzige Sinn besteht darin, durch die Häufigkeit irgendwann einfach Erfolgstreffer zu landen. Gehen wir mal zurück zum B2B-Bereich. Die einfachste Stufe ist zu sagen, wenn ein Handwerker anruft, unabhängig davon, was er bestellt, er bekommt auf jeden Fall die Sonderaktion Silikon angeboten. Weil jeder Handwerker, der im Sanitärbereich tätig ist, braucht Silikon. So, wie ein LKW-Fahrer Diesel braucht, damit sein Auto fährt. So, das kannst du machen und damit wirst du auch einen Erfolg haben. Das ist so die unterste Evolutionsstufe. Die viel bessere Stufe, und dann fängt auch Konzentrierung an zu greifen, ist, wenn die Innendienstmitarbeiterin oder der Innendienstmitarbeiter den Kunden so gut kennen, dass sie durch eigenes Erkennen von Bedarfen sagt, du Pascal, du bestellst hier zwei Waschtische, denk daran, das Montagematerial gibt es inzwischen in einer besseren Qualität von Anbieter Y. So, also dieses Mitdenken, um dem Kunden einen Vorteil aufzuweisen. Das Problem ist nur im Alltäglichen, dass zwar die Mitarbeitenden generell über die Kompetenz verfügen, das vom Fachwissen her abzuleiten, aber sie verfügen oft nicht über die Zeit, die Impulse und glauben auch gar nicht legitimiert zu sein, das zu tun. Weil sie sehen sich oftmals eher als reaktive Teilnehmer in einem Kaufprozess. Mhm. Es gibt, ihr macht euch kein Bild, wie viele Zehntausende oder Hunderttausende von Menschen es auch in Deutschland immer noch gibt, die täglich einen Großteil mit ihrer Arbeitszeit damit verbringen, Bestellungen, Daten zu erfassen, ohne das zu hinterfragen. Die tippen einfach nur ein. Und aus dieser reaktiven Haltung dann in eine proaktive zu kommen, das ist so wie aus der Schule entlassen werden und nichts mehr damit ins Arbeitsleben eintreten, das ist ein Wahnsinns-Change. Aber es ist natürlich die höchste Vollendung, wenn dann die Mitarbeitenden sagen, nee Pascal, das Produkt, was du bestellt hast, liefere ich dir gar nicht. Ich biete dir zwei Alternativen an, von denen ich glaube, dass sie besser zu dir passen.
Mhm. Ja. Ja, das sind gute Beispiele, finde ich. Ich denke nur, also ich stimme dir dazu. Meine Frage war eher die generische nach, wie misst man Kundenzentriertheit, wenn der Erfolg der Vertrieb ist und nicht die Kundenzufriedenheit. Eigentlich müsste der Erfolg ja dann sein, ich bin dann kundenzentriert, wenn mein Kunde möglichst lange bei mir bleibt oder möglichst sein Geschäft bei mir ausweitet, unabhängig davon, ob mein Vertriebserfolg damit verbunden ist oder ob ich möglichst viele von diesen Kunden habe. Eigentlich wäre es ja, meine Frage war eigentlich eher in der Frage, kann das nicht gegenläufig sein? Also kann das nicht sich widersprechen, zu sagen, ich bin auf der einen Seite kundenzentriert und dann ist der Upsell oder Cross-Sell eventuell nicht das, was der Kunde braucht. Und im Gegenläufigen habe ich aber jetzt ein Vertriebsziel und sage, ich muss aus Gründen, welchen auch immer, meine 7% wachsen dieses Jahr. Und das schaffe ich jetzt nur, wenn ich die Silikonaktion statt dreimal, viermal im Jahr mache.
Pascal, das ist ja das Problem ganz vieler Vertriebsorganisationen. Ich habe ja im Bundesverband der Vertriebsmanager gemeinsam mit dem Wissenschaftsbeirat ein Thema initiiert zum Thema Vergütungsmodelle im Vertrieb. Das ist ja gar nicht unser Thema heute, aber ich will es kurz mit einem Satz erwähnen. Die meisten Vertriebsorganisationen, die einen Außendienst oder ein Key-Account-Team beschäftigen, vergüten ja nach wie vor auf Monatsbasis nach Umsatz oder Ertrag oder Wachstum. Das heißt, Customer Lifetime Value ist noch nach einem Monat nicht vorbei, außer deine Kunden sind Eintagsfliegen. Aber was soll der Mitarbeiter denn im Vertrieb tun? Er wird daran gemessen, ob er diesen Monat 3.000 oder 4.000 Tuben Silikon verkauft hat und nicht daran, ob er den Kunden so weit entwickelt, dass er auf Dauer eine hohe Zufriedenheit und damit ja auch für uns Umsatz oder Ertrag generiert. Das ist, also viele Vertriebsorganisationen haben in ihren Strukturen Widersprüche, die eine wirkliche Kundenzentrierung auch gar nicht zulassen. Da gebe ich dir vollkommen recht.
Und wenn du sagst, den Kunden entwickeln, wie, also ganz praktisch gesehen, wie entwickelst du einen Kunden? Also er hat bei dir das erste Produkt gekauft. Was sind die Parameter, woran du Entwicklung beim Kunden merkst? Was sind die Parameter, wo du sagst, okay, das könnte jetzt das perfekte Cross- und Upselling sein? Und also was bedeutet den Kunden entwickeln an der Stelle?
Naja, ich meine, wir sind uns alle im Klaren, dass Kunden ein Potenzial haben bei Silikon. Ich weiß nicht, warum uns jetzt auf Silikon einschießen, aber weil es vielleicht plastisch ist, was das ja nachvollziehen kann. Also jeder Handwerker hat einen Bedarf an Silikon und das kannst du hochrechnen anhand seines Jahresumsatzes, den er generell mit Bädern oder Sanierungen macht. Du kannst es hochrechnen oder ableiten an Mitarbeiterzahlen. Du kannst ableiten, wenn ein Kunde Produkte aus der Sparte A kauft, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Produkte aus der Sparte B beschafft. Wir haben schon Aktionen durchgeführt für Agrargenossenschaften, wo wir gesagt haben, lass uns anhand von Google Maps die Stallgrößen der Landwirte berechnen, um dann auf den Futterbedarf Rückschlüsse zu ziehen und dann, ich sag mal, Potenzial und tatsächliches Bestellverhalten abzugleichen und an dieser Potenzialanalysen natürlich dann Kundenentwicklungsstrategien zu planen. Ja, Cross- oder Upselling denkt aber gar nicht so weit oder so hoch. Es hat zwar wahnsinnige Effekte, aber vielleicht erkläre ich euch nochmal, dass man häufig viel, viel kleiner denken kann und darf. Der Alltag ist das beste Umfeld, um Cross- und Upselling zu testen, zu verproben und den Effekt zu erkennen. Das große Erstaunen kommt bei den Mitarbeitenden in den Unternehmen, wo ich arbeite, häufig in dem Augenblick, wo ich sage, wisst ihr was, ihr müsst gar nichts verkaufen. Bietet nur einfach da, wo ihr es für richtig und sinnvoll achtet, etwas an und achtet einfach auf die Reaktion des Kunden und lernt daraus. Mehr müsst ihr gar nicht tun. Mhm. Die Verkäuferinnen und die Verkäufer sehen sich ja gar nicht in dieser Rolle, diesen Druck auszuüben. Und wollen das ja auch gar nicht. Da sage ich, man müsste auch gar nicht.
Ich habe das beste Beispiel, ist mir gerade eingefallen. Ich war ab und zu, wie du sicher auch, mit Katharina beim Essen und es gibt einen Upsell, der bei der Katharina immer funktioniert. Das ist das, was darf es zum Dessert sein?
Genau.
Also das ist sozusagen, du bestellst einfach ein Hauptgericht und die Katharina ist also korrigiere mich, es ist ja gar nicht negativ gemeint, sondern ist jemand, der ein Upsell erstens mal grundsätzlich wertschätzt und zweitens mal, wenn es um Dessert geht, noch mal viel mehr. Und ich glaube, das wäre ein klassisches Beispiel, was du wahrscheinlich meinst, mit du musst ihm ja nichts verkaufen, musst ihn nur einfach daran erinnern, dass er eigentlich doch gerne ein Dessert hätte, das aber nur vergessen hat.
Ja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, Pascal, weil das Beispiel ist tatsächlich grandios. Ich bin tatsächlich, also von mir aus könnte der Besuch beim Italiener auch mit dem Dessert starten, ehrlich gesagt. Und ich würde auf jeden Fall immer ein Dessert essen, ja? So, das ist überhaupt keine Frage. Was nur total spannend ist, und das wirst du erlebt haben schon, Armin, du kommst in ein Restaurant, du bekommst die Karte, du wählst aus, entweder Vorspeise und Hauptspeise, ne, oder eins von beiden, und dann nehmen sie dir die Karte weg. Und dann denke ich immer, Freunde, warum räumt ihr das Angebot weg, wenn die Chance da ist, dass jemand ein Dessert möchte, ein Espresso möchte, ein Cappuccino oder irgendwas, ja. Aber das ist finde ich, ein super Beispiel, wo ich fast immer in der Praxis denke, Freunde, nehmt mir doch nicht weg, was ich will.
Genau. Ich habe kürzlich das Gegenteil erlebt. Wir haben zum Kellner gesagt, Sie können alle Karten gerne mitnehmen. Und da sagte er, nein, eine lasse ich Ihnen da. Also der bestand darauf. Aber ich, ja, also die, das, was ihr beschreibt, ich glaube, das können ganz viele bestätigen. Ich bin mal vor Jahren in einem Brauhaus gewesen und bin wirklich mit einem Hauptgericht, was lecker war, und einem Bier nach Hause gegangen. In einem Brauhaus. Habe ich es nicht geschafft, mir ein zweites Bier anzubieten. Das ist echt tragisch. Und wir wissen doch, also es werden ja oftmals Beispiele aus anderen Bereichen herangezogen. Ich habe das vor langer Zeit mal in einem Gastronomiefachmagazin gelesen, dass Gäste im Restaurant beim Bezahlen im Schnitt 2 Euro mehr Trinkgeld geben, wenn sie beim Bezahlvorgang mit ihrem Namen angesprochen werden. Also wie einfach ist diese Kausalität zwischen jemandem einen Gefallen tun, ihm schmeicheln und etwas dafür zurückbekommen. 2 Euro dafür, dass wir mit Namen angesprochen werden, weil der Kellner so geschickt war, mal kurz auf meine Kreditkarte zu schauen oder mal im Buchungsbuch nachzuschauen, wie der Gast heißt, der jetzt die Rechnung verlangt. Und darum geht's auch beim Thema Cross- und Upselling. Natürlich ist es eine Wahnsinns-Umsatzgenerierungsmaschine, 10-30%. Die Algorithmen, die wir aus Online-Shops kennen, da gibt es gute und es gibt schlechte Online-Shops. Die schlechtesten Online-Shops haben hier unsere Elektronik-Discounter. Aber der große, weltweit große Buchhändler, der hat Algorithmen. Es war grandios, was mir alles angezeigt wird, was ich noch darüber hinaus und was ich zusätzlich, wie oft klicke ich drauf und mein Warenkorb füllt sich mit praller und praller. Okay, das ist eines. Was, wir sind ja im B2B-Bereich viel unterwegs. Was ist der Effekt im B2B-Bereich? Wir haben es sehr häufig erlebt, dass gerade so die in den Kampagnen, wo die Mitarbeiter am Anfang skeptisch waren, sagten, ah, wir sind noch keine Verkäufer, wir wollen doch jetzt nicht die Kunden über den Tisch ziehen. Und ich die dann immer ermutigen sage, bietet es doch einfach nur an. Wie der Kellner, der zu euch am Tisch kommt und fragt, noch ein zweites Glas von dem Barolo. Und wenn du sagst, nein, danke, ist alles in Ordnung. Du empfindest es als Aufmerksamkeit, oder? Ja, stimmt. Gut, dann macht bitte. Und dann erzählen die Mitarbeitenden, wow, ist ja super. Die waren total erfreut. Oder viele haben zwar gesagt, brauchen sie nicht, aber gerne jederzeit wieder solche Angebote unterbreiten. Also sie haben das als Hilfsangebot wahrgenommen und nicht mehr als kritisch. Und damit war diese Sorge weg, man müsse jetzt den Kunden etwas aufdrücken.
Ja, das Beste war, Dessert?
Zweites Dessert. Ja, oder zum Dessert noch ein Espresso oder lieber ein Cappuccino, so in der Art. Ja.
Also, und zwar,
das Beste, was dir passieren kann,
dass Dessert hat sich auch noch nicht.
Ja.
Hat sich nicht durchgesetzt.
Das hat sich nicht durchgesetzt, ja.
Du kannst es vertragen.
Das denke ich mir. Ja. Das denke ich mir. Also,
man lebt nur einmal.
Grundsätzlich bin ich ja für ein zweites Dessert immer offen. Also.
Falls es dir zu lukert, ich gieße mir gerade kalorienfreies Leitungswasser ein.
Ach, was ist das zweite Dessert oder was ist das Dessert beim... Achso, Entschuldigung.
Rena. Also es gibt ja manchmal Karten, da kann ich mich schwer entscheiden, ne? Zwischen dem einen und dem anderen Dessert.
Also nehmen Sie doch einfach beide.
Ja, aber nacheinander. Also ich würde sie dann schon beide nehmen. Aber es... also bei mir kannst du ja einen Upsell machen bis zum Abwinken. Also ich hatte... wie gesagt, ich hatte damals die Bertelsmann goldene Karte, ohne da jemals ein Buch gekauft zu haben. Also bei mir wirst du los. Das ist...
Ich wusste nicht mal, dass es eine goldene Karte gibt.
Gab es mal, also 100 Jahre her. Also.
Ja. Ich würde nochmal von dem Dessert, weil jetzt langsam bekomme ich Appetit, wo ihr drüber sprecht, ablenken wollen. Zurück zum Business. Reiner Selbstschutz, den ich jetzt an den Tag lege. Wir haben jetzt mehrfach darüber gesprochen, dass wir die Kundenbindung erhöhen können durch Cross- und Upselling-Aktivitäten, wenn sie sinnvoll durchgeführt werden. Ich will aber auch nochmal eines den Führungskräften an die Hand geben. Denkt doch bitte auch mal über Vertriebskosten nach. Wir wissen alle, dass Neukundengewinnung extrem teuer ist. Wir müssen teure Leads einkaufen. Wir müssen einen umfangreichen Funnel gestalten. Wir gehen auf Messen, was 6-stellige Beträge und höher pro Messeauftritt generiert. Wir haben einen Außendienst mit gutem Einkommen und guter Ausstattung und lassen Potenzial liegen, indem wir unsere Bestandskunden nicht mal dahingehend betrachten, hey, der Pascal hat seit 6 Monaten nicht bestellt oder der Pascal hat einen Installationsbetrieb mit 30 Angestellten, bestellt aber nur Heizungsbedarf. Was ist denn mit dem Sanitärbedarf? Warum werden solche Dinge nicht genutzt? Ah ja, okay, wir merken schon, es geht natürlich erstmal darum, wir brauchen Daten. Und wir alle wissen, dass ein Schwachpunkt bei vielen Mittelständlern das Thema Daten sind. Es gibt CRM-Systeme, die werden teilweise auch genutzt. Aber wie werden sie genutzt? Wie vollständig sind Daten? Ja, gibt es Angaben zu Unternehmen? Wie werden die Daten angereichert? Es gibt inzwischen eine Unzahl von Dienstleistern, die dir anbieten, deine CRM-Daten sinnvoll aufzubereiten, anzureichern, um Daten, die dir helfen, Rückschlüsse zu ziehen über sein tatsächliches Kaufverhalten und das Potenzial, welches noch nicht ausgeschöpft ist, um daraus dann Kampagnen zu generieren. Das ist eine. Denkt über Vertriebskosten nach, weil es ist ein viel, viel einfaches, einem Kunden, der vielleicht seit einem halben Jahr nicht mehr bestellt hat oder nur in einem Segment bestellt hat, anzurufen, zu fragen, hör zu, Pascal, wir kennen uns, du bestellst bei uns regelmäßig aus der Sparte A. Ich würde gerne mit dir mal über Produkt B sprechen. Kommen wir da zusammen. Ist doch viel leichter, als ein Neukundengeschäft zu betreiben.
Ne? Und dem ja. Silikon.
Silikon, ja.
Was meine Frage dazu wäre, der Handwerker hat ja wahrscheinlich einen Bedarf an Silikon, wie du beschrieben hast. Jetzt ist die Frage, wo verdränge ich im Up- und Cross-Sell und wo erzeuge ich praktisch neues Geschäft? Also Silikon ist für mich so ein hervorragendes Beispiel für, also ich habe keine Ahnung, wie viel Bäder ein Installateur pro Jahr macht. Ich sage jetzt mal 50, eins pro Woche. Das heißt, er hat 50 Mal Silikon in der gängigen Silikoneinheit Stück. Und das hilft mir ja nicht, jetzt Up- und Cross-Selling im Bereich Silikon machen zu wollen. Ich habe jetzt das Angebot und sage, kauf doch gleich für nächstes Jahr 51 Stück Silikon. Aber das ist ja nur ein Bedarf, der sein schon bestehendes Geschäft, würde ich jetzt mal sagen, abdeckt oder einen anderen Anbieter verdrängt. Aber es gibt ein Limit von dem, was er braucht, weil er kann nur 50 Bilder. Woran oder wie würdest du sagen, wie erkenne ich praktisch diese Art von Bedarf und den Bedarf, der jetzt darüber hinausgeht im Sinne von goldene Wasserhähne? Sind vielleicht dann eine andere Form von Upsell.
Ja, also ich bin, Pascal, du hast da ein wichtiges Thema angesprochen, auf jeden Fall, was das Thema Customer Lifetime Value anbetrifft, für eine sinnvolle Zusatzverkaufshaltung, die ein Unternehmen und auch die Mitarbeiter an den Tag legen müssen. Wenn du weißt, der Installateur verbraucht pro Jahr nur 50 Flaschen Silikon, dann ist es völlig sinnentleert, ihm jetzt 60 zu verkaufen mit einer Rabattaktion und noch irgendwie eine Kiste Bier dazu. Das kennen wir aus dem zweistufigen Vertrieb. Ich weiß, dass die Industrie den Handel, die Baumärkte, die Discounter zugeworfen hat mit Produkten. Was immer dazu führte, dass der Handel dann an den Endkunden diese Produkte wieder abgegeben hat in Sonderaktion mit Bündeln. Also es ging immer um Rabattierung, um noch mehr Volumen auszuschütten. Das machte für die Industrie oder macht für die Industrie teilweise Sinn, weil sie durch solche Push-Aktionen natürlich auf Stückzahlen kommen, Volumen, was bei ihnen natürlich die Fertigungskosten stark beeinflusst. Sie können dann im Premium-Bereich günstiger herstellen, weil sie im Discounter-Bereich gleiches Produkt mit anderer Verpackung wirklich auf den Markt drängen. So, das macht da durchaus Sinn. Aber im klassischen dreistufigen Vertrieb oder im B2B-Vertrieb macht es keinen Sinn. Da macht es eher Sinn zu sagen, hey, ich weiß, dass der Pascal im Jahr 50 Bäder macht. Er bräuchte eigentlich 50 Tuben. Er bestellt aber nur 20 bei uns. Das heißt, die anderen 30 bitte beim Wettbewerb beziehen. So, und darum geht's natürlich, den Wettbewerb wegzunehmen. Oder zu sagen, er nimmt immer das normale Silikon von Firma XY. Jetzt gibt's aber von der Firma Stapelfuchs ein viel besseres Silikon. Das ist schimmelfrei, lässt sich besser verarbeiten. Kostet allerdings auch 30% mehr. Ich empfehle Silikon von Stapelfuchs.
50 mehr Wert, kostet aber nur 30 mehr.
Ja. Ja, also Cross-Selling, Upselling sind ja zwei Begriffe. Cross-Selling heißt ja, dass wir nochmal komplementäre Produkte verkaufen. Upselling, dass wir in den höherwertigen Bereich gehen. Das Cross-Selling kennen wir aus dem Online-Shop. Wenn du eine Fotokamera kaufst, bekommst du immer noch die Tasche, die Speicherkarte, den zweiten Akku angeboten.
Oh, Katharina, dein Stichwort für die Hose und die Schuhe.
Ja, noch den schönen Gürtel dazu.
Ja, genau. Aber Pascal, du hast gefragt, woran merkst du denn das? Und ehrlich gesagt, im B2B-Bereich ist das Simpelste, Armin kann es gerne mal sagen, wie du das siehst, aber wenn du einen Kunden entwickeln möchtest, dann macht es durchaus Sinn, mit Kunden auch ein Jahresgespräch mal zu führen, um zu gucken, wie verlief denn das Jahr? Also wo steht der Kunde, was hat er dieses Jahr erreicht und wo soll er nächstes Jahr hin? Was sind seine Ziele, was sind seine Bedarfe? Also Kundenzentriertheit bedeutet für mich auch der direkte Kontakt mit dem Kunden. Also ich finde es immer so ein bisschen vogelwild, wenn wir sagen, oh, wir sitzen in unserem kleinen Kämmerlein und überlegen uns, um das Schuhe-Anzug-Beispiel mal zu nehmen. Ja, also der Kunde konfiguriert sich da einen Anzug und ich meine zu wissen, dass der noch Schuhe braucht und einen Gürtel und weiß der Geier was. Herrschaftszeiten, ruf den Kunden an im B2B, ja, sei im persönlichen Kontakt, das ist extrem viel wert. Also ich sehe, dass wir sehr, sehr viel aus den Daten immer rauslesen wollen und dass wir sehr viel automatisiert machen wollen. Und ja, vieles geht auch, aber wir sparen auch extrem viel Zeit und Energie, wenn wir mit dem Kunden einfach mal sprechen. Und das ist für mich auch Kundenbindung. Armin, wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Also meiner Erfahrung nach verbringen die Vertriebsmitarbeiter viel Zeit mit dem Kunden. Es ist nicht so, dass sie wenig vor Ort sind. Es ist mal die Frage, mit welchem Auftrag sind sie dort oder welchen Auftrag geben sie sich selbst? Ja, viele Außendienstmitarbeiter im Industriebereich, auch im Großhandelsbereich, sind Erfüllungsgehilfe, klingt ein bisschen wertend, ne? Ist nicht schön, der Begriff. Doch, sie sind oft Erfüllungsgehilfen ihrer Arbeitgeber.
Jetzt ist er gefallen.
Und auch der Kunde, ja, jetzt kriegen wir nicht mehr raus. Können wir das noch schneiden? Jetzt. Nein, es ist live, ne?
Ja. Cut.
Also sind wirklich Erfüllungsgehilfen. Also ich kenne Außendienstmitarbeiter mit einem sechsstelligen Jahresgehalt, die fahren 1,5 Stunden durch die Gegend, weil sie einem Kunden versprochen haben, ihr aus der Klemme zu helfen. Die liefern noch ein Ersatzteil frei Haus auf die Baustelle, weil es der Versand verschlürt hat, ihm das passende Teil zu liefern. Ja. Ich kenne Außendienstmitarbeiter, die Puffer sind zwischen dem Kunden und dem Innendienst, weil der Innendienst ist überlastet. Mhm. Ich kenne Außendienstmitarbeiter, die fahren zum Kunden, weil sie Angst haben, den Kunden einen Online-Shop zu verlieren, den das Unternehmen ja bereits bestellt, weil sie damit den Sinn oder ihre Rolle in Gefahr sehen. Wisst ihr, dass eben viele Großhandelsunternehmen inzwischen bis zu 40% ihrer Umsätze mit ihren Handwerkern, Genossenschaftskunden und so weiter inzwischen online abwickeln? Das heißt, der junge, 30-jährige Geschäftsführer eines Handwerksbetriebs mit 20 Mitarbeitern, der ruft nicht mehr an und sagt, August, kannst du mal vorbeikommen? Ich wollte mit dir nochmal über die Bestellung nächste Woche sprechen. Ja, der agiert wie ein, Einkäufer von einem Großunternehmen. So. Und viele Außendienstmitarbeiter brauchen auch ein neues Rollenverständnis. In welchem Verständnis sind sie denn unterwegs? Es geht nicht darum, den Hund zu streicheln und die Beziehung zu pflegen. Wie viele Menschen sagen mir, ja, ich kenne meine Kunden gut, mit denen bin ich per Du, wir sind schon zusammen zur Schule gegangen, alles super. Nur, du hast es eben angesprochen, Katharina, was ist mit Jahresgesprächen? Was ist mit wechselseitigen Erwartungen? Was bringt das Unternehmen dem Kunden entgegen? Es gibt Rabattvereinbarungen, Bonusvereinbarungen, Einladungen zum Bundesligaspiel, die gemeinsame Wandertour, Hüttentour. Also Industrie und Handel tun ja sehr viel, um den geschäftlichen Endkunden auch zu umspielen, zu umgarnen. Wo ist sozusagen das Kickback? Ist ja nicht nur der Umsatz, sondern vielleicht auch das Einhalten von Versprechen, dass man gewisse Projekte miteinander abwickelt und nicht nur dem Kunden überlässt, dass er Cherrypicking betreibt. Gerade so Großhandel, ihr merkt, dass ich da einen Schwerpunkt habe im Augenblick, die haben ja die Konkurrenzsituation, dass sie in gewissen Wirtschaftsregionen 7, 8, 10 und mehr Wettbewerber haben, die exakt das Gleiche tun an einem Standort. Die liefern dir die gleiche Flasche Silikon zum gleichen Preis, zur gleichen Uhrzeit morgen auf die Baustelle. Das heißt, bestellst du jetzt bei mir, bestellst du bei Katharina, bestellst du bei Martin Mustermann, hängt davon ab, wie gut ist die Kundenbeziehung, was bietet dir das Unternehmen noch an Mehrwerten. Und das kann unter anderem auch Cross- und Upselling sein. Ich sage immer, wenn ihr 100 Kunden etwas anbietet und 100 Kunden sagen, super, brauche ich im Augenblick aber nicht, aber danke, dass du mich an mich gedacht hast, war diese Kampagne schon ein Erfolg, weil du hast etwas getan, dich um den Kunden bemüht, wenn es ein sinnvolles Thema war, mit dem du auf den Kunden zugekommen bist und nicht die Lebensversicherung.
Ja.
Ja, nichts gegen Lebensversicherung, aber es muss in den Kontext passen.
So. Armin, ich hatte mal einen Kunden, den habe ich relativ lange begleitet, über, weiß ich nicht, 6 bis 8 Jahre. Und das war ein Lebensmittelzulieferer. Und die haben jedes Jahr zu Weihnachten eine bestimmte Art von, ich weiß gar nicht, war das Kuchen, war das Kekse, irgendwas, ne, aus diesem Großhandelsgebinde, den Kunden gebracht. Jedes Jahr verlässlich. Kundenbindung, so. Und dann ist etwas sehr, sehr Spannendes passiert, nämlich die Kunden haben von sich aus angerufen irgendwann, ja, durch die Bank weg und haben gesagt, wo ist mein Weihnachtsgeschenk? Wo ist mein Weihnachtsgruß? Oder haben solche Sachen gesagt wie, bitte lass mal das weg, ich möchte lieber das und das. Und da habe ich gedacht, weißt du, gute Kundenbeziehung geht eben auch in beide Richtungen. Ja, es ist so krass, ja. Also die haben eigentlich eine gute Idee, dadurch, dass sie so systematisiert haben, komplett ad absurdum geführt und sich echt so ein kleines, wie sagt man, verwöhntes Ding erzogen.
Ja, Leute, das, ich meine, das stammt ja aus einer Zeit, wo gute Außendienstmitarbeiter die Doppelgaragen zur Hälfte gefüllt hatten mit den Präsenten für die Kunden. Videorekorder, DVD-Rekorder, Fernseher, ich weiß nicht, was die alles in ihren Garagen hatten. Mhm. Und ich bin in jungen Jahren auch mit Außendienstler mitgereist zum Handel. Dann sagte mein Außendienst-Buddy dann immer, derjenige, mit dem ich fuhr, dann immer, hier, wir fahren jetzt hier zum Hornbach, da vorne steht der Wagen des Marktleiters, wir packen mal neben dem Wagen. Ich habe erst gar nicht verstanden, worum es da ging, aber das war wie ein Mafia-Film. Der Marktleiter kam dann raus, da wurden beide Kofferraumklappen geöffnet und da wurden Geschenke ausgetauscht, zum Glück keine Leichen. Aber und das ist jetzt gute 20 Jahre her, jetzt noch keine Ewigkeit. Ne? Mhm. Und aus der Zeit stammt das. Aber ich finde, Kundenbeziehung ist dann gut, wenn ich mit dem Kunden in der Vorweihnachtszeit oder ja, zu gegebenen Anlass mal essen gehe und der Kunde dann sagt, nee, Armin, heute lade ich dich ein, du bist mein Gast. Als Dankeschön für die gute Zusammenarbeit. Dann denke ich, wow,
voll.
Das ist auch mal ein schönes Zeichen.
Ja. Voll. Und auch, das habe ich auch mal so für mich festgestellt, eine gute Kundenbeziehung ist auch, wenn der Kunde auch mit dir durch schlechte Zeiten geht.
Ja.
Ja. Also wenn du Lieferschwierigkeiten hast oder Mitarbeiterschwierigkeiten und die das einfach mitgehen. Ne? Also das ist einfach, das macht auch noch mal viel aus.
Ich hatte jetzt eine wahnsinnig tolle Erfahrung mit einem Kunden, Katharina. Ich habe vor 3-4 Wochen einen Anruf bekommen von meinem Kunden und er sagte, Armin, morgens um 7:30, Armin, ich bin auf dem Weg zu unserem Standort X. Hier hat es gebrannt. Wir müssen leider die 2 Tage Workshop Ende der Woche absagen. Es tut mir leid, ich weiß noch gar nicht, wie es da aussieht. Ich bin jetzt in einer halben Stunde vor Ort. Ich muss erstmal alle anderen Termine stoppen. Sorry. Ich habe gesagt, Martin Mustermann, kein Thema, höhere Gewalt, seh zu. Du kannst mich, wenn du mal Luft hast, ja mal ganz kurz informieren und dann sprechen wir über einen neuen Termin. Eine Woche später rückt mich der gleiche Kunde wieder an und sagt, Armin, ich habe mit der Versicherung gesprochen, unserer Geschäftsleitung. Die Versicherung übernimmt die Kosten auch für das ausgefallene Seminar. Bitte schreib mir für die 2 Tage eine Rechnung. Ist das irre? Ist das irre?
Finde ich toll.
Also der Kunde hätte ja alles machen können. Er hätte ja auch einfach sagen können, ach, du, bevor ich jetzt mit dem Armin spreche, dann wieder Rechnung und Versicherung einreichen, lass was unter den Tisch fallen. Der Armin hat ja großzügig die Stornierung angenommen oder angeboten. Nein, er macht sich die Mühe, mich anzurufen und hat das nochmal für mich ausgehandelt. Finde ich super. Mhm. Und das ist eine Kundenbindung, die kriegst du natürlich auch nicht mit Silikon-Verkaufsaktionen hin. Das ist natürlich echt Kundenbeziehung. Sicherlich etwas anderes, dass ich als Berater, Geschäftsführer einer kleinen GmbH natürlich mit einem Kunden eine andere Beziehung aufbaue als der Innendienstmitarbeiter eines Großhandelsunternehmens, der 300 Kunden betreut. Das ist anders. Wobei, stimmt gar nicht, nehme ich zurück. Wir erzählen gerade die Innendienstmitarbeitenden oft in Unternehmen, dass sie eine so gute Bindung zu ihren Kunden haben, weil sie ja in der Regel täglich mehrmals mit dem Kunden Kontakt haben. Mir sagen dann die Menschen, ja Armin, ich weiß nicht, das soll mal der Außendienst machen, der kennt den Kunden besser. Ich sage, stimmt das denn? Wer spricht denn öfter mit dem Kunden? Ja, eigentlich ich. Und was weißt du von dem Kunden? Eigentlich alles. Mit seiner Frau war ich schon mal zusammen irgendwie im Kino. Ach, und dann überlässt du das dem Außendienst, wo du doch viel besser mit dem Kunden klarkommst? Stimmt. Also die trauen sich auch gar nicht. Ihr Potenzial gar nicht. Und dann mal zu sagen, lieber Kunde, wenn du A kaufst, da brauchst du auch B. Oder es gibt ein neues Produkt. Ich war kürzlich auf der Messe. Das kannst du viel einfacher verbauen. Wenn du willst, sag ich dem Aussehenskollegen mal, er soll mal nächste Woche zu dir kommen, das mal mitbringen und dir mal in der Demo zeigen, wie du das am besten verbauen kannst. Aber so weit trauen sich manchmal die Menschen nicht. Sie sind also gar nicht enabled. Sie sehen sich nicht in der Rolle. Sie haben oftmals auch den Kopf nicht frei. Weißt du, wenn du bis 10 Uhr Bestellfaxe noch in die EDV eingeben, das Wirtschaftssystem. Bestellfaxe.
Ja, ja.
Dieser Podcast wird aufgenommen am 17. Juni 2025. Nur für die Nachwelt.
Das ist nicht nur für die Nachwelt, gut, ist auch für die AI gut. Ich bringe Daten immer sehr gerne durcheinander. Aber wenn du das so erzählst, kommt mir so ein Gedanke, liegt also zwischen dieser Vertriebsromantik, der so war das mal und das ist so geblieben, und gleichzeitig der Schilderung, es gibt 10 Großhändler, die das Gleiche anbieten. Ist die Situation, die du schilderst, nicht auch ein bisschen systemisch geprägt durch, es gibt einfach zu viele Anbieter, die das Gleiche anbieten, und Differenzierung ist dann, also Upsell und Cross-Sell ist zwar eine Methode, aber die Differenzierung wird so maschinell praktisch versucht durchzuziehen, dass tatsächlich die Kundenbeziehung da eigentlich zum Opfer fallen muss. Also wenn du so austauschbare Waren und Dienstleistungen hast, so viel Angebot da drin, dann ist einfach die Situation eine andere. Wenn wir in so einer Überangebotszeit leben, dann ist die Frage, ist das wirklich die Kundenbeziehung, die uns dann rettet? Oder mussten sich diese Industrie nicht eigentlich darauf einstellen, dass einfach 5 von den 10 in 3 Jahren nicht mehr da sind?
Also diese Frage stellt man sich ja, also mindestens schon seit 20 Jahren. Erstaunlicherweise gibt es keine übermäßigen Konzentrationen. Die gibt es vereinzelt, aber nicht in dem Maße, wie man das vor Jahren schon vermutet hat. Also es ist erstaunlich. Das ist natürlich auch ein Stück weit Wettbewerbserhalt, weil natürlich jedes Unternehmen sich immer wieder überlegt, was können wir wieder an besonderem Lebkuchen dieses Jahr Weihnachten, an besonderer Cross-Selling-Aktion, an Rabatt-Aktion hier, an Service-Erweiterung da und dort machen. Mal gewinnt der eine, mal der andere. Es ist immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Pascal. Außen betrachtet sieht das ein wenig sinnentleert aus. Das ist so wie bei uns im Ortsteil 5 oder 4 Bäckereien im Umkreis von 200 Metern. Die backen alle nur Brot und Brötchen und haben Kuchen. Und da fragt man sich auch, welcher Sinn, oder 3 Tankstellen hintereinander an einer Straße, welchen Sinn macht das? Ich glaube, Unternehmen sind da auch ein bisschen in der Zwickmühle. Sie wollen gerne langfristig denken, und Kundenzentrierung ist eine langfristige Betrachtung. Aber sie müssen natürlich auch immer den Augenblick betrachten. Jeder Investor, jeder Geschäftsführer, jeder Vorstand will natürlich die Quartalzahlen sehen. Da kannst du noch so oft sagen, tut mir leid, wir haben ganz bewusst in Kauf genommen, dass wir dieses Quartal 20% unter Plan liegen, weil wir wissen, dass es auf Dauer, da wirst du schon unterbrochen, da heißt es raus, der nächste bitte. Na, die wollen einfach Plan, Zahlen, Erfüllung. Und dazu musst du dir was einfallen lassen. Ich will aber noch mal einen Satz aufgreifen, weil du sagtest, mechanistisches Cross- oder Upselling. Ich glaube nicht, dass mechanistisches Verhalten automatisch schlecht ist oder auf Dauer keine Wirkung hat. Denk mal so an eben Systemgastronomie. Ich spreche jetzt mal nicht von den McDonald's oder Burger Kings, sondern ich sag mal so Extrablatt, Vapiano und so weiter. Mir ist es beim Extrablatt häufig schon aufgefallen in verschiedenen Städten. Diese Cafés sind jetzt ja nicht sonderlich originell. Die haben alle Burger, die haben alle Kartoffelspalten, die haben alle Pizza oder Flammkuchen und die üblichen Getränke. Aber ich finde die mal extrem, bis auf 1, 2 Standorte, ich kenne, die ein bisschen lahm sind, aber ansonsten die extrem schnell, was Service anbetrifft, das Nachfragen, schmeckt's Essen, kann ich noch was bringen, noch eine zweite Cola, wo ich denke, ich möchte nicht wissen, was sie gegenüber einer weniger systematisch geschulten Mannschaft, was die an mehr Umsatz allein im Getränkebereich machen. Ne? Und das zugleich mit, wie ich finde, einer hohen Zufriedenheit. Also ich habe mich nie bedrängt gefühlt, sondern habe eher gedacht, wow, da kannst du auch mal zwischen 2 ICEs, wenn du mal einen Anschlusszug verpasst hast, mal gerade auf einen kleinen Salat und eine Cola und Espresso hin, das schaffst du, weil die einfach auf Zack sind. Und das finde ich super. Wir sprechen aber auch, Pascal, da lenkst du ja so ein bisschen hin mit deinen Fragen, auch über Kundenzentrierung im Sinne von, gib den Mitarbeitern gar nicht vor, was sie zu tun haben, wie viel Pommes sie pro Tag mehr verkaufen sollen, sondern enable sie, mach ihnen Mut, gib ihnen den Freiraum, einfach mitzudenken, ihr Wissen, um den Kunden und sein Kaufverhalten zu nutzen, um clever mehr in die proaktive Beratung zu gehen, zu sagen, lieber Handwerker, du verbaust doch diese und jene Produkte. Hast du schon mal darüber nachgedacht, für die Montage dieses oder jenes zu nutzen? Wusstet ihr, dass es Montagehilfen für WC-Becken gibt? Das sind so kleine Rollwagen, mit denen man WCs montieren kann, um seinen Rücken zu schonen. So, wenn man das einem Handwerker anbietet, der vielleicht schon etwas Senior ist und schon mehrfach über seinen Bandscheibenvorfall gesprochen hat, dann kann man damit auch einen Dienst an seiner Gesundheit leisten. Aber dafür muss der Mitarbeiter die Erlaubnis haben, er muss die Bereitschaft zeigen, er muss sich dafür enabled führen. Und dafür sind manchmal mechanistische Cross- und Upselling-Aktivitäten als Vorstufe sinnvoll, um eine Geschmeidigkeit herzustellen.
Und du, ich finde, du sprichst ein unfassbar wichtiges Thema an. Dieses lass den Mitarbeitern ihren Freiraum. Letzte Woche war ich bei einem Kunden und habe mit den Vertriebsmitarbeitern da gearbeitet. Hochmotiviertes Team, ein wirklich kompetentes Team, das muss ich wirklich sagen. Also das hat mich sehr beeindruckt. Aber die haben ein Produkt-Know-how, ein Kunden-Know-how, da schlägst du lang hin. Jetzt gibt es aber zwei Produkte, die sie da nicht verkauft kriegen, weil die Produkte einfach nicht passen. Ich drück mich mal so aus. Ja? Und die haben strikte Vorgaben, diese Produkte in den Markt reinzudrücken, was es unfassbar schwer macht. Und was ich dann sehe, ist eine so hohe Frustration von richtig guten Leuten, die sagen, Mensch, ich sehe ganz andere Potenziale, diesen Kunden zu entwickeln. Ja, also wenn ich das so machen würde, die vertrauen mir blind und jetzt muss ich denen etwas geben, was die A nicht wollen, weil's und B, das überhaupt nicht passt. Ja, so einfach nur um diese Zahlen wirklich zu bekommen. Und das ist etwas, das ich kann das von Geschäftsführerseite schon verstehen. Ne? So, man hat ein paar Produkte, man möchte die Umsatzdinger schon kriegen. Aber was mir da so ein bisschen fehlt, und vielleicht ist das auch so ein Elefant im Raum, ist so ein bisschen dieses übergreifende Zusammenarbeiten. Also, dass man sich darüber austauscht, auch eben direkt am Kunden dran, und das ist nun mal der Vertrieb, ja, in den allermeisten Fällen, dass der auch mal sagen kann, pass mal auf, die Kunden stehen da und da gehen die Produkte schlichtweg nicht. Es sei denn, du möchtest wieder ein Unternehmen haben, wo der Vertriebler die Tür eintritt und den Kunden unter die Grasnarbe wegmanipuliert. Kann man alles machen, weißt du selber. Die Frage ist, möchte man das? Ja, also das ist ja so ziemlich das Gegenteil von dem.
Genau, nicht wenn wir den Kundenbindung erzielen wollen. Wenn uns Kundenbindung wichtig ist, dann bitte sowas nicht tun. Also im besten Fall oder idealerweise planst du alle Aktivitäten rund um das Thema Cross-Selling, Upselling im Kontext Kundenbindung mit den Mitarbeitern, die es ausführen. Mhm. Macht Workshops, überlegt euch Kampagnen, überlegt euch Wenn-Dann-Regeln, also immer wenn ein Kunde das und das am Bestellverhalten zeigt oder den Kriterien entspricht, dann macht es Sinn, ihm das anzubieten. Wir haben schon häufig erlebt, dass wir mit den Mitarbeitenden uns überlegt haben, in welchem Fall können wir was anbieten. Und die Mitarbeiter haben oft die viel besseren Ideen, weil sie ja wissen, was den Kunden gefällt, wo sie ihre Präferenzen haben. Das hat auch was mit Empathie zu tun, nicht nur mit Absatzstatistiken. Da kann man natürlich die Absatzzahlen des letzten Quartals ziehen und sagen, unsere Bestseller waren Sidolin streifenfrei, also bieten wir jetzt jedem so eine Flasche Sidolin an. So, aber wenn das an der Zielgruppe vorbeigeht, macht das keinen Sinn. Die Mitarbeiter wissen das, aber auch die Mitarbeiter können täuschen. Ich habe hier einen Verlag, Special Interest Zeitschriften, die unter anderem auch verschiedene Bootsmagazine vertreiben oder verlegen. Und da war so eine Idee von den Mitarbeitern, wir können jetzt jedem Kunden, also Endkunden, der ein Bootszeitschrift oder ein Buch kauft, die Knotenbox anbieten. Das ist so eine kleine Geschenkbox mit so verschiedenen Seilen und entsprechenden Anleitungen, wo man Walsteak und so weiter üben kann. So für junge Segler oder Freunde, die mal mitsegeln dürfen. Ein tolles Geschenk. Wir dachten, die Mitarbeiter dachten, das lässt sich super zusätzlich verkaufen. Wer einen Kalender für 50 Euro oder ein Buch für 80 Euro kauft, der nimmt für 10 oder 12 Euro diese Box noch mit. Lief gar nicht. Aber egal, das war Learning. Die Mitarbeiter haben sich was Weiteres ausgedacht und dann lief es. Also Lass die Mitarbeitenden doch selbst überlegen, gemeinsam mit Produktmanagement, mit Vertriebsleitung, mit Geschäftsleitung, was könnten wir für Kampagnen planen? Aber dann bitte monitort auch. Weil es gibt die Mitarbeiter, die mutig rangehen. Es gibt die, die mal so ein bisschen verhalten sind. Und es gibt die, die sich wegducken. Die gibt's immer. Und dann sagt ihr, hey, lasst uns mal bitte wirklich monitoren, ob man das über das CRM auswerten kann oder ob man den Mitarbeitern vertraut, indem sie Strichliste machen. Auf jeden Fall müssen wir wissen, wie viele Kunden passten in das Idealprofil, wie vielen Kunden wurde das Produkt angeboten und wie oft wurde es verkauft. Weil man dadurch natürlich auch merkt, wer duckt sich weg, wer nicht oder wer würde gerne, aber schafft noch nicht, wer braucht vielleicht auch kleine Formulierungshilfen. Wir glauben ja immer, dass es so einfach ist, aber manchen Menschen fällt es schon schwer zu überlegen, wie kann ich zu einem normalen Bestellanruf oder einer technischen Frage eines Kunden, die an mich gerichtet wird, dann die Überleitung herstellen zu, ach Katharina, wo wir gerade sprechen, ich habe da noch was im Angebot. Also solche Fragen kommen, wie formuliert man das? Darf ich das machen? Darf ich das auch tun, auch wenn der Kunde vielleicht sich gerade beklagt hat, dass die Lieferung einen Tag zu spät kam? Darf ich ihm trotzdem was anbieten? Ich sage immer, wir sind ein freies Land, du darfst ja alles. Ja, wenn du das Gefühl hast, mach doch, trau dich doch mal. Ne? Also ich bin immer überrascht, wie hoch die Hemmschwellen oft noch sind und die muss man abbauen. Und die Erfahrung zeigt dann, dass diejenigen, die am Anfang am ablehnendsten waren, dann diejenigen waren, die beim Reinkommen immer sagen, Armin, 10 Stück heute verkauft. Also die kriegen dann so richtig Bock. Da denke ich immer, wow, Wahnsinn.
Wahnsinn. Ist ja auch am Ende ein schönes Gefühl, oder? Was verkauft zu haben. Das ist tatsächlich, macht einfach glücklich, finde ich. Also, und wenn man dann noch weiß, man hat dem Kunden damit einen Gefallen getan und es ist ein gegenseitiges Match, dann finde ich, ist das wirklich ein schönes, ein nettes Gefühl.
Absolut. Mit Überzeugung verkaufen, ne? Wohlgemerkt. Nicht dem Papst das Doppelbett.
Ja.
Darf man das noch sagen in der heutigen Zeit? Entschuldigung.
Ach Armin, wir sind doch hier unter uns.
Stimmt.
Weißt du? Wir sind hier unter uns in unserer kleinen Dreierrunde, die übrigens sehr, sehr schön war. Wir sind nur jetzt leider schon am Ende. Also du bist so ein toller, erfahrener Gesprächspartner. Armin, ich schätze dein Praxis-Know-how sehr. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, also wirklich sehr, sehr sicher, dass wir wahrscheinlich etliches an Fragen reinbekommen, weil jeder, der das sieht, hat wahrscheinlich sofort geschnallt, was für einen Mehrwert deine Erfahrung und deine Herangehensweise ist. Und von daher freue ich mich, also dass wir uns in 2 Wochen dich mit den ganzen Zuschauerfragen bombardieren können. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in 2 Wochen ein Tückchen überziehen müssen. Aber ich bin
sehr gespannt.
Ich auch. Pascal, hast du noch was zum Abschluss?
Ich hatte mich tatsächlich gefragt, ob es noch so eine Top 3 oder sowas gibt von klein, schnell rausgehauenen Up- und Cross-Sell-Tipps, die du noch so als Goodie da lässt, über die dann die Zuhörer, Zuhörer dann Nachfragen stellen können.
Top 3. Okay, ihr fordert mich um diese Uhrzeit. Also auf jeden Fall, lest euch den Fachartikel durch, den ich verfasst habe. Dort gibt es die 8 Schritte der empfohlenen Maßnahmen, die du auf jeden Fall beachten solltest, damit deine Cross- oder Upselling-Aktivitäten Erfolg haben. Das sind damit schon 8 und nicht 3. Und damit habe ich meinen Plan sogar übererfüllt.
Das nenne ich einen Teaser ohne Ende.
Ist ein Teaser ohne Ende, nur für die nächsten 2 Wochen ein bisschen hart, weil das Buch wird ja nicht in den nächsten 2 Wochen erscheinen. Von daher haben unsere Zuhörer da ein bisschen, vielleicht kannst du ein Sneak Peek.
Also ich nehme mal so die ersten 3. Ich glaube, so ein bisschen ist es schon durchgeklungen. Ja, also einfach Maßnahmen zu verkünden macht keinen Sinn. Die ersten 3 Stufen von diesen 8 sind Purpose, also schafft Klarheit über die Sinnhaftigkeit dieser Aktivitäten, macht Mut und lade die Menschen ein, am Erfolg mitzuwirken. Dann Enablement, schule die Mitarbeiter. Ich hatte eben gerade gesagt, die Hemmschwellen sind häufig gerade beim Indienst überraschend hoch, obwohl sie es gar nicht sein müssten, weil die Fachkompetenz ist da und die Bindung zu den Kunden ist auch da. Aber es braucht da eine Begleitung, damit die Mitarbeiter gut abgeholt und geschult werden. Und Punkt 3, innovate, also entwickelt gemeinsam mit dem Team die Ideen für die Verkaufsaktionen, Wenn sie dabei sind, wenn sie mitgestalten, dann sind sie auch überzeugt und dann wird es auch was. Das sind die ersten drei Stufen. Die anderen verrate ich dann demnächst im Buch.
Perfekt. Vielen Dank.
Ich danke euch. Hat super Spaß gemacht. Ein Schlusswort.
Ach, es war schön, wie immer. Wir sehen uns in diesem Theater in 2 Wochen wieder auf demselben Kanal. Ja. Armin, vielen, vielen Dank für deine Zeit und genieß den wunderschönen Abend, ja, bei bestem Wetter. Und wir sehen uns.
Danke euch. Auch euch einen schönen, wunderbaren Abend.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.